Die Frage, die Jesus uns heute Nachmittag stellt, ist: Wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Wenn wir Jesu Eigentum geworden sind, dann wohnen wir in seinem Reich, in seiner Welt. Wenn wir noch nicht Jesu Eigentum geworden sind, dann ist diese Welt, die er geschaffen hat, aber die in die Sünde gekommen ist, dann ist die unser Zuhause. Aber auch wenn wir Jesu Eigentum geworden sind und wir unser Bürgerrecht im Himmlischen haben, kann es sein, dass unsere Gedanken eher in dieser Welt zu Hause sind als in der anderen Welt. Mit dieser Seite wollen wir uns etwas beschäftigen, wenn wir folgende Stellen aufschlagen. Wir kommen jetzt zum letzten Buch der Bibel. Wir werden dann vielleicht, wenn wir Zeit haben, etwas zurückblättern. Aber zunächst einmal Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13, es ist Vers 8. Und es werden ihm huldigen, alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des geschlachteten Lammes von Gründung der Welt an. Jetzt Vers 6. Und es öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, seinen Namen zu lästern, und seine Wohnung und die, die im Himmel wohnen. Also, wir haben zwei Gruppen von Menschen, die, die auf der Erde wohnen und die, die im Himmel wohnen. Die, die im Himmel wohnen, werden angefeindet von denen, die auf der Erde wohnen. Beide befinden sich auf der Erde. Aber einige haben ihr Bürgerrecht im Himmel und ihr Leben ist gekennzeichnet vom Himmel, sodass man sagen kann, sie wohnen eigentlich im Himmel, wie schon der Apostel Paulus und der Apostel Petrus das besprochen haben. Das zeigt jetzt der Apostel Johannes mit ganz knappen Worten. Dieser Ausdruck, die auf der Erde wohnen und die im Himmelschen wohnen, das sind Ausdrücke, die der Apostel Johannes mehrere Male gebraucht in diesem Brief. Die Offenbarung ist eigentlich ein Brief. In diesem Buch. Und diese Stellen fordern uns auf, zu überlegen, zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich? Gehöre ich zu den Menschen, die auf dieser Erde wohnen, die diese Erde als Quelle der Erfüllung ihrer Wünsche sehen? Oder gehöre ich zu der anderen Welt? Lebe ich in diesem Zeichen als ein Mensch, der zu einer anderen Welt gehört, und nur noch vorübergehend in diesem Ausland, denn die Erde ist für den Himmel das Ausland, der sich hier im Ausland befindet. Aber er ist eigentlich jemand, der destiniert ist, wieder zurückzugehen ins Himmlische. Das sind wir, die Christen. Nun werden wir gefragt in diesem letzten Buch, wo leben meine Gedanken? Zu welcher Welt will ich mich jetzt auch wirklich halten? Und da sind Christen aufgerufen. Und in Kapitel 12 werden uns drei Schlüssel gegeben, wie das aussehen kann, wenn Menschen, die im Himmel wohnen, immer noch auf der Erde sind, hier zu kämpfen haben, wie sie dann obsiegen können und tatsächlich mit dem Tode dann einziehen in ihre eigene Heimat, in ihre eigentliche Heimat. Wir lesen jetzt aus Kapitel 12. Die Verse 12 und 11 in dieser Reihenfolge. Deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel und die, die in ihnen wohnen. Wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen, weil der Teufel zu euch hin niederstieg mit großem Grimm, wissend, dass er wenig Zeit hat. Und sollen jetzt nicht diese Ereignisse beschäftigen, die hier erwähnt werden. Das heißt, was alles in der letzten Zeit noch geschehen soll, das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema sind diese zwei Ausdrücke. Es gibt Leute in dieser Welt, die gehören zu dieser Welt, die leben in dieser Welt. Ihre Wohnung ist hier oder auf dem Meer. Davon leben sie. Aber es gibt andere, die haben ihr Dasein auch noch in dieser Welt. Aber sie sind nicht in dieser Welt, in ihrem Denken. Sie leben in einer anderen Welt. Wir kennen dieses. Es gibt Menschen, die leben wie im Traum. Es gibt Menschen, die leben in der Wirklichkeit. Es gibt Menschen, die leben im Computer, in der Computerwelt. Es gibt Menschen, die leben im Fernsehenwelt. Wir kennen diese Ausdrücke. Der lebt nicht dort, wo er sich aufhält mit dem Körper. Seine Gedanken sind ganz anderswo. Und dort fantasiert er und dort lebt er. Nun ist aber die Welt des Himmels keine Fantasie und kein Traum, sondern eine große Wirklichkeit. Und hier in dieser Welt wirklich im Himmel zu leben, ist nicht einfach. Das ist ein Kampf. Aber es ist eine Wirklichkeit und es ist möglich, Geschwister. Ich habe auf dieser Reise gemerkt, wie schwierig es ist, die Gedanken wirklich beim Himmlischen zu haben, beim Herrn Jesus und ihn stets vor Augen zu haben, wie Jesus das getan hat, als er auf dieser Erde war. Davon spricht David, ich hatte das heute Morgen erwähnt, im Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen gehalten. So hat er gelebt. Und das ist nicht leicht, das zu tun. Es gibt immer so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Aber wenn wir die stille Zeit pflegen, die Pausen, die der Herr uns gibt, wo es nicht mehr so laut ist, wo es etwas stiller ist, eine Ecke vielleicht und eine Zeit, in der wir eine Pause haben, wenn wir uns da üben, wieder zurück zum Herrn zu gehen und das zu bereinigen, was vorgekommen war, und zu vertiefen in seinem Wort und im Gebet mit ihm, dann sind wir in seiner Nähe, dann sind wir dort zu Hause. Und dann kann er wirklich im Geist mit uns gehen. Man darf es erleben, dass im schlimmsten Wirrwarr und so weiter er wirklich uns vor Augen stehen darf und sein Wort in unserem Gedächtnis sein darf. Das ist möglich. Wir lesen jetzt Vers 11. Dort haben wir die Geheimnisse, wie Menschen, die auf der Erde sich befinden, noch nicht gestorben sind, aber sie sind Bürger des Himmels, sie wohnen eigentlich dort und wie sie hier in dieser Welt obsiegen können. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie überwanden ihn, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und liebten nicht ihre Seele bis zum Tode. Diese drei Schlüssel, diese drei Waffen müssen wir gebrauchen, wenn wir hier über Wasser bleiben wollen und nicht untergehen wollen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und wenn wir nicht Kämpfende sind, dann sind wir dabei, eine Niederlage zu erleiden. Denn der Kampf ist stetig. Da gibt es keinen Urlaub. Wir befinden uns stets in einem Ringen. Wir müssen stets wachsam sein. Wenn diese Versammlung gleich zu Ende geht, dann wird ein Kampf losgehen. Ein Kampf um meine Gedanken, um deine Gedanken. Werden sie immer noch beim Wort sein? Werden sie immer noch beim Herrn Jesus sein? Auch wenn man nicht notwendigerweise jetzt gerade ausdrücklich über Jesus spricht. Aber wo wird dein Geist sein, wenn das letzte Amen hier gesprochen ist, wenn wir aufstehen und große Bewegung in dem Saal ist? Das lenkt ab. Da kommt der Alltag plötzlich zum Vorschein. Und das Irdische will uns in den Vordergrund rücken. Das Diesseitige, was jetzt mit unserem Körper und mit dem Sichtbaren und dem Greifbaren zu tun hat. Und das will sehr schnell ersticken, was wir hier vielleicht vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus bekommen haben. Jetzt freuen wir uns an seinem Wort, nicht wahr? Aber ich weiß, wie das ist. Gleich geht der Kampf um das Wort los. Und die Vögel zwitschern und wollen diesen Samen, diese Saat wegholen, wie Jesus das bespricht in Matthäus Kapitel 13. Und die Frage ist, wo wohne ich und wie werde ich jetzt den Sieg als einen solchen erringen können? Das erste ist durch das Blut des Lammes. in dem Opferlamm, das Jesus war, bin ich gestorben. Sein Blut ist geflossen, wie wenn es mein Blut wäre. Und ich gelte als Gestorbener. Der Bruder Wang in China, der vor kurzem gestorben ist, hat viel gelitten für den Herrn Jesus. War im Gefängnis, wurde auch gefoltert wohl. Er merkte, dass viele Christen, auch in China, nicht bereit waren, wirklich auf alles zu verzichten und dem Herrn die Treue zu halten. Und er sagte, das Geheimnis ist, bereit zu sein, zu sterben, heute. Körperlich zu sterben. Wenn das die Bereitschaft ist, dann kann niemand mir etwas anhaben. Dann kann niemand mich greifen. Der Herr Jesus ist für mich gestorben und ich bin mit Jesus gestorben. Das hat übrigens mit dem Dritten zu tun. Sie liebte nicht ihre Seele bis zum Tode. Aber zuerst muss mir klar sein, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist und alle meine Schuld getragen hat. Und dann muss ich bereit sein, mit ihm zu sterben. Und wenn das der Fall ist, dann darf das Zweite greifen. Durch das Zeugnis, durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, wir kämpfen mit dem Wort Gottes, wie Jesus es tat. Paulus erinnert den Timotheus daran, dass Jesus, der die Versuchung beim Teufel in Matthäus 4 bestand, dass dieser Jesus auch kurz bevor er starb, immer noch mit dem Wort Gottes obsiegt hat und ein Zeugnis gegeben hat vor Pilatus, dem Vertreter Roms in Palästina. Vergesse nicht, Timotheus, dieses Zeugnisses unseres Herrn. Jesus war bis zuletzt ein Zeuge des Himmels hier auf dieser Erde. Und Gott gab ihm die Möglichkeit, vor Rom gleichsam ein Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Pilatus hat es nicht mitgekriegt. Was ist Wahrheit? Und lehnte diese Liebe ab, die Jesus ihm erwies. Wie liebevoll spricht Jesus mit Pilatus. Wie zart, wie feinfühlig. Pilatus lehnt es ab. Timotheus, sagt Paulus, denke an dieses Zeugnis unseres Herrn. Und so wollen auch wir mit dem Wort Gottes im Munde, ob wir leben oder sterben, mit diesem Zeugnis wollen wir kämpfen. An dieses Zeugnis wollen wir uns halten, an dieses Wort. In der Offenbarung hat dieses Zeugnis zwei Kreise, einen äußeren Kreis und einen inneren Kreis. Der äußere Kreis ist die ganze Heilige Schrift, das Wort Gottes, davon spricht Johannes. Und dann im nächsten Teil des Satzes kann er dann vom Zeugnis Jesu Christi sprechen. Und er macht in Kapitel 19 klar, dass dieses Zeugnis von Jesus Christus über ihn und das er selbst gegeben hat, dass dieses Zeugnis das Tragende ist, das Lebendige ist, die Mitte ist, der Geist ist des ganzen Wortes Gottes. Das müssen wir erkennen und daran müssen wir festhalten, dass es in der Bibel nicht um Israel handelt in erster Linie, nicht um Wissenschaftsfragen. Nicht um geografische Fragen, nicht um sittliche Fragen, nicht um philosophische Fragen und so weiter. Alle diese Fragen sind in der Bibel drinnen. Aber ich merke immer wieder, dass Menschen sich auf einem Seitenweg befinden. Sie gehen zwar Dingen nach, die in der Bibel stehen, beschäftigen sich damit. Und es ist Bibelwort. Aber ihre Gedanken sind nicht bei Jesus. Und sie betrachten die Bibel nicht als ein Wort, in dem Jesus die Mitte ist und von ihm geht alles aus und von ihm her hat das andere Bedeutung. Von dort müssen wir ausgehen in der Auslegung der Bibel. Wort für Wort Gottes und Zeugnis Jesu Christi war Johannes auf Patmos. Er hielt am Wort Gottes fest, er hielt am Zeugnis Jesu Christi fest und deshalb wurde er verbannt auf Patmos. Aber dort hat ihm der Herr begegnet, ist ihm der Herr begegnet und hat ihm diese Offenbarung anvertraut. wenn wir bereit sind, den schmalen Weg zu gehen, den unteren, bereit sind, unser Leben zu verlieren, bereit sind, anzuerkennen, dass alle unsere Schuld von Jesus getragen wurde und er sein Blut für uns fließen ließ, dann werden wir in dieser Welt Kraft haben, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und wir werden etwas ausrichten. Wir kommen noch zu einem anderen Vers in Matthäus 6. Und mit diesem wollen wir schließen. Oder zwei Versen, Entschuldigung. Matthäus 6, die Verse 33 und 24. Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament, Kapitel 6. Zuerst Vers 33. Trachtet aber stets zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Der letzte Satz ist eine Verheißung, aber das soll uns jetzt nicht zunächst beschäftigen. Eine wunderbare Verheißung, die meine Frau und ich immer wieder erlebt haben. Aber uns geht es um den ersten Teil, den Aufruf unseres Herrn. Trachtet, sucht, seid bemüht um, lasst eure Interessen dorthin gehen. Trachtet aber stets, das Tätigkeitswort trachtet heißt trachtet stets im Grundtext. Im Deutschen müssen wir das hinzufügen, um die Kraft dieses Wortes mitzukriegen. Trachtet immer zu, ohne Pause. Lasst dieses die Regel eures Lebens sein. Trachtet nach jenem Königreich, was dazu gehört. Darüber lohnt es sich nachzudenken, nicht wahr? Was das alles beinhalten kann, nach dem Königreich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Paulus strebt diesem nach, er jagt, sagt er, damit an jenem Tage er Christus gewinne und in ihm erfunden werde und seine Gerechtigkeit aufweise und nicht seine eigene, die vom Gesetz wäre, von der eigenen Leistung. Er will an jenem Tage nur noch Christus haben. Und das ist ein Kampf bis dahin, dass es auch so bleibt. Es kann ein Vorhaben sein, aber es muss ein stetes Trachten sein, damit am Ende, und dieses Ende kann ja jede Minute, jede Zeit eintreten, damit an diesem Punkt ich einer bin, der nur noch mit Jesus rechnet. Er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Liebe, er ist meine Fülle und so weiter. Vers 24. Niemand kann zwei Herren leibeigenen Dienst verrichten, Sklavendienst. Das griechische Wort douloi heißt Sklaven oder Menschen, die Leibeigene von einem anderen sind. Sie gehören mit Leib und Seele einem anderen. Jesus macht uns klar, dass wir Sklaven sind. Niemand von uns ist frei. Niemand darf über sich selbst verfügen. Entweder wir sind hier Sklaven oder wir sind dort Sklaven. Paulus sagt dasselbe in Römer Kapitel 6. Ihr wart Sklaven der Sünde, jetzt seid ihr Sklaven der Heiligkeit, der Gerechtigkeit. Jesus Christus, Epheser Kapitel 4, hat Gefangenschaft gefangen geführt. Dadurch, dass Jesus mich gefangen nahm, als ich in der Sünde war, wurde ich frei von der Sünde. Die Gefangenschaft an Jesus Christus ist die größte und schönste Freiheit, die es gibt. Aber ich muss ein Gefangener sein. Er muss mein Herr sein, nicht nur mein Retter. Wenn er mein Herr ist, dann kann er mein Retter sein. Aber er kann nicht mein Retter sein, wenn er nicht mein Herr ist. Ich muss meine Auflehnung gegen ihn aufgeben, die ich von Adam und Eva geerbt habe. Ich bin ein Leibeigener von Jesus Christus. Und nun sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Er spricht vom Mammon. Das ist der Gewinn, der zu dieser irdischen, dieser diesseitigen Welt gehört, zum Zeitlichen. Alles, was da Gewinn ist. Du kannst nicht für diese Welt leben und auch für die nächste. Es geht nicht. Du wirst eine fahren lassen müssen. Du wirst eine zu lieben haben und die andere zu hassen haben. Kein Niemandsland dazwischen. dieses Jesus, der hier spricht. Niemand, auch niemand, kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott leibeigenen Dienst verrichten und auch noch dem Mammon, das heißt dem diesseitigen Gewinn. Hier ist der Kampf. Und dieser Kampf wird stets gekämpft. Wo soll mein Interesse sein? Wen will ich nun wirklich lieben? Wer soll mir kostbar sein? Was soll mir wichtig sein? Das wird also heißen, dass wir gerade jetzt die Entscheidung treffen wollen, Jesus nur alleine, mit ihm will ich mich beschäftigen und bei ihm will ich wirklich mich halten im Vertrauen. Ich will mich mit ihm beschäftigen. Ich will an seiner Seite stehen. Er soll an meiner Seite stehen. Ich will wirklich mit Jesus Christus den Weg durch den Tag gehen, ja, bis ans Lebensende. Wir wollen es wieder machen wie heute Morgen und mit Gebet antworten und wir dürfen frei sein. Ich will heute nicht abbrechen oder jetzt heute Abend. Betet, solange ihr wollt. Aber wollen wir dem Herrn jetzt unser Lob bringen, aber auch unsere Bitten ihn vorbringen. Wir stehen dazu auf.